Grüß Gott, liebe Zuhörer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie Doris Frey, schön, dass Sie alle mit dabei sind. Wer auf der Straße im Denken oder im Handeln falsch gegangen ist, der kehrt bis zu einem bekannten Punkt um, von dem aus er sich neu orientieren kann. Alternativ geht er zu einem Menschen, den er um Orientierungshilfe bitten kann. Kehrt um. Wer umkehrt, der verlässt alte Wege, er lässt sie hinter sich. Bei dem beginnt etwas Neues. Gott möchte, dass wir umkehren. Er möchte, dass wir unsere alten Wege hinter uns lassen. Er möchte Neues in uns und mit uns beginnen. Gerade in der Fastenzeit wird uns die Umkehr immer wieder vor Augen gestellt. Tja, aber liege ich wirklich so falsch, wenn doch im Leben alles gut läuft? Muss ich überhaupt umkehren oder ist das nur wieder so eine Erfindung der Kirche? Ich kann doch nicht jedes Jahr einmal mein Leben völlig über den Haufen werfen. Die Bibel stellt uns vielfach die Umkehr vor Augen. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe, ist der Ruf des Täufers Johannes, der dem Kommen Jesu Christi vorausgeht. Kehrt um, sagt auch Jesus selbst immer wieder. Was Umkehr wirklich meint und wie wir sie in unserem ganz persönlichen Leben vollziehen können, das erläutert uns heute Kaplan Ulrich Filler aus Grevenbroich. Grüß Gott, Herr Kaplan Filler.
Grüß Gott.
An dieser Stelle noch kurz ein paar Eckdaten zu Ihrem Leben. Sie sind 36 Jahre alt, wurden vor 10 Jahren zum Priester geweiht und sind seit 4 Jahren Kaplan in Grevenbroich. Neben Ihrer Arbeit in der Pfarrseelsorge halten Sie auch Vorträge und haben bereits einige Bücher veröffentlicht. Herr Kaplan Filler, unser Thema heute ist der Ruf zur Umkehr, Umkehr und Buße. Warum haben Ihrer Meinung nach die Worte Umkehr und Buße für viele Menschen stets so einen bitteren Beigeschmack?
Ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass es unangenehm ist, umkehren zu müssen. Und dass es unbequem ist, sich dem Ruf der Umkehr und Buße zu stellen. Und da gibt es eine schöne Geschichte von dem Mann, der in einem Bummelzug sitzt im Abteil und aus dem Fenster schaut und jedes Mal bei einer Station den Stationsnamen liest und dann laut aufstöhnt und sich in seinen Sitz zurückfallen lässt. Und der Mitreisende fragt ihn, ja, was ist denn los, kann ich Ihnen helfen? Ach, sagt der Mann, es ist so furchtbar, ich fahre in die falsche Richtung und ich müsste eigentlich aussteigen und in die andere Richtung fahren, aber es ist gerade so schön warm und gemütlich im Abteil hier. Ich hoffe, dass wir nicht zu denjenigen gehören, die es, weil es so schön, bequem und warm und gemütlich ist, das verpassen, das Aufstehen und aus dem Zug steigen und in die andere Richtung fahren. Aber die Gefahr ist sicher immer wieder oft auch für uns alle gegeben. Deshalb ist es ja wichtig, sich immer wieder zu fragen, was heißt das umzukehren, was bedeutet Buße und wie sollen wir das anstellen?
Der Ruf zur Umkehr, so haben wir diese Sendung genannt, und wir hören nun auch eine biblische Betrachtung von Ihnen zu diesem Ruf der Umkehr. Bitte, Herr Kaplan Filler.
Ja, vielen Dank. Zunächst einmal möchte ich einige ganz allgemein menschliche Grundlagen der Umkehr gemeinsam mit Ihnen betrachten. Umkehr ist ja der große Ruf der Fastenzeit, die zentrale Forderung. Wer am Aschermittwoch in der Kirche war, hat die erste Lesung vielleicht gehört aus dem Buch Joel. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider. Und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Metanoia auf Griechisch, Umkehr auf Deutsch, die Forderung, die uns gestellt wird. Und was bedeutet es? Wenn wir zunächst einmal ganz allgemein von dem menschlichen Gebrauch ausgehen, dann kann man 3 verschiedene Bedeutungen dieses Wortes Umkehr erkennen. Einmal heißt Umkehr so etwas wie nachher erkennen. Ich erkenne etwas, was ich vorher falsch gemacht habe. Ich erkenne später etwas, was ich anders machen will. Die zweite Bedeutung heißt seinen Sinn ändern. Umkehren, das bedeutet eben, eine andere Position einzunehmen. Und die dritte Bedeutung von Umkehr ist das Bedauern. Ich bedauere, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und diese 3 Schritte führen uns zu dem hin, was später die Heilige Schrift unter der Umkehr versteht. Wollen wir sie etwas im Einzelnen betrachten. Umkehr, das heißt nachher erkennen. Wir müssen sehr oft in unserem Leben handeln, ohne dass wir mit letzter Sicherheit wissen, was richtig ist. Deshalb ist es notwendig, dass wir auf das Gefühl nachher achten, dass wir im Nachhinein spüren, ob eine Reaktion, ob eine Handlung, ob ein Wort Ruhe und Frieden in uns hinterlässt oder ob sie eine innere Unruhe oder eine Zerrissenheit oder eine Deprimiertheit nach sich zieht und unsere Kräfte für das Gute lähmt. Nachher erkennen, das bedeutet, dass man ein ehrliches und selbstkritisches Gespür entwickelt für das, was man selber tut und sagt. Das ist ein erster Schritt, der uns auf die Umkehrforderung vorbereitet, die Gott an uns stellt. Dass man einfach in dem Sinne versucht, ehrlich und wahrhaftig sein eigenes Handeln, sein eigenes Tun, sein eigenes Reden zu überprüfen. Die zweite Bedeutung von Umkehr lautete, seinen Sinn ändern. Hier ist die Voraussetzung, die notwendig ist, eine Lebendigkeit, eine Wandlungsfähigkeit. Das ist überhaupt die Voraussetzung für unseren menschlichen und geistlichen Fortschritt. Wer sich nicht mehr von Neuem berühren lassen kann, wer sich nicht mehr in Frage stellen lassen kann, wer alles Neue sofort sortiert und in Schubladen sperrt, beurteilt und verurteilt, der wird satt und selbstzufrieden. Und selbst Gott hat es dann schwer, einen solchen Menschen anzusprechen und ihn aufzurütteln. Es besteht eben ein Unterschied zwischen dem treuen Festhalten an guten Überzeugungen und Gewohnheiten und einem inneren Starrwerden. Beides kann man leicht verwechseln. Man spricht scherzhaft auch davon, dass manche Menschen dann im Guten verhärtet sind. Dabei schließt sich die echte Festigkeit im Guten und die ungute Verfestigung aus. Das Erste verleiht dem Menschen eine innere Sicherheit, dass er angstlos, offen, lebendig und beweglich bleiben kann. Während hinter der Starre, die sich verschanzt und an keiner Ansicht, Meinung und Gewohnheit mehr rütteln lässt, im Letzten eine tiefe Unsicherheit und Angst steht. So ergibt sich das Paradox, je sicherer einer im Glauben feststeht, umso mehr ist er auch fähig, sich in Frage stellen zu lassen und sich auf Änderungen und auf Belehrungen und auf Bekehrungen einzulassen. Ganz deutlich sehen wir das am Beispiel der Heiligen, die ja fest im Glauben standen, aber immer wacher und aufmerksamer wurden, immer mehr bereit, sich wieder auf Gott hin auszurichten, der sie ruft. Und die dritte Bedeutung des Wortes Umkehr heißt bedauern. Auch hier geht es zunächst um eine menschliche Reife und Standfestigkeit. Wer unsicher ist, kann nur schwer Fehler zugeben vor anderen und auch vor sich selbst. Hier geht es darum, dass man bereit wird, den Schmerz über das eigene Versagen zuzulassen, ihn nicht zu verdrängen, um das schöne Selbstbild zu retten, aber ihn auch nicht zuzudecken, indem man das eigene Fehlverhalten bagatellisiert oder entschuldigt. Es geht darum, dass man als Mensch, als reifer Mensch dazu kommen muss, das immer neue Leid auszuhalten, das daraus entsteht, dass ich selbst nicht vollkommen bin und dass ich so oft falsch denke, fühle, rede und handele. Ein solches Bedauern können lässt die Umkehrfähigkeit wachsen. Und hier haben wir drei menschliche Voraussetzungen, die notwendig sind, die wir nicht überspringen können, wenn man zu dem gläubigen Begriff der Umkehr gelangen will. Die Möglichkeit zur Umkehr wird dem Menschen erst erschlossen durch die Erkenntnis des wahren Gottes. Aber auch die Bekehrungsbemühungen des Glaubenden zeigen noch mangelhafte Formen, die noch nicht genügen. Diese Entwicklung können wir sehr schön im Alten Testament beobachten. Und hier wird dann deutlich, wie auch die echte Umkehr aussieht, die Gott von uns erwartet. Da gibt es zunächst in verschiedenen Büchern des Alten Testaments beschrieben, die kultisch-rituelle Form der Buße. Gott erzieht sein Volk so, wie Eltern ihr Kind erziehen. Wie das kleine Kind an einem strengen Blick oder Wort abliest, dass es etwas falsch gemacht hat, so hat Israel aus der Not, die über es hineinbrach, geschlossen, dass das Handeln Gott nicht gefallen hat. Und es hat in Bußfeiern, fastend, um die Abwendung des Unheils gebeten. Und hier sehen wir, dass die Motive der Umkehr noch sehr vermischt sind. Man möchte Gott gefallen, aber nicht selbst deshalb, damit die eigene Not ein Ende hat. Wenn diese Form der Buße auch einer inneren Erschütterung ansetzt und wenn auch gemeinsame liturgische äußere Formen und Riten wichtig sind, so besteht doch die Gefahr, dass diese Umkehr nur rein äußerlich vollzogen wird, ohne dass sich eine Bekehrung im Inneren tatsächlich ereignet. Und dieser Gefahr treten im Alten Testament dann die Propheten entgegen. Die Propheten kritisieren nicht so sehr den Kult, den äußeren Kult an sich, die Bußriten des Volkes, sondern sie kritisieren die falsche Bewertung. Sie sagen, es macht keinen Sinn, solche Bußübungen äußerlich mitzuvollziehen, wenn in ihnen nicht etwas ganz Persönliches zum Ausdruck kommt, nämlich eine neuere innere Hinwendung zu Gott. Und jeder der verschiedenen Propheten hebt einen anderen Aspekt dabei hervor. Der Prophet Amos zum Beispiel wendet sich gegen eine Buße, die nicht in der Tiefe des Herzens verankert ist. Rüste dich, deinem Gott zu begegnen, Israel, ruft er. Und dieser Ruf will den Blick weg von den Dingen und hin zum Angesicht des lebendigen Gottes lenken. Der Prophet Hosea wendet sich gegen eine leichtfertige Buße, die sich ihres Erfolges sicher wähnt und meint, man könne Gott mit ein paar kleinen, selbstgewählten Opfern zufriedenstellen. Er wendet sich gegen die Bagatellisierung der Sünde und gegen ein Missverstehen der Barmherzigkeit Gottes. Gottes Erkenntnis will ich, nicht Brandopfer, ruft er. Gott wird da richtig gesehen, wo man sich nicht von ihm loszukaufen versucht durch Frömmigkeitsübungen, sondern wo man ihn auch mit Hilfe dieser Frömmigkeitsübungen das eigene Herz und das eigene Leben übergibt zu Gericht und zu Heil. Jesaja übt Kritik an einer Buße und Frömmigkeit, die durch das eigene Leben widerlegt wird. Durch den Umgang mit Untergebenen, mit Abhängigen, mit Schwachen. Jesaja mahnt uns, dass Gott an unseren Gebeten und Opfern vorbeigeht, wenn unser gegenseitiges Verhalten sie Lügen straft. Und Sacharja tadelt die, die in all ihrem Tun und Denken, sogar dem Religiösen, nur auf sich selbst hingewendet bleiben. Wenn unser Tun sich in sich selbst verschließt, wenn es immanent bleibt, dann bleibt Gott im Jenseits verborgen und stumm. Und Joel schließlich schließt seinen Bußruf an die Vision vom Gerichtstag des Herrn an. Erst angesichts des Ernstes der Situation wird der Mensch so tief erschüttert, dass er sich restlos zu Gott hinwendet und allein von ihm Rettung erwartet. Es geht darum, so zeigt uns also das Alte Testament, dass unser Bußverhalten, unsere Umkehr, die persönliche wie die gemeinschaftliche, Ausdruck einer echten inneren Umkehr sein muss, die aus der Tiefe des Herzens kommt, die das ganze Leben einbezieht, die eine persönliche Hinwendung zu Gott bedeutet, in der wir nicht nur dieses und jenes Einzelne ändern, sondern uns selbst radikal diesem Gott als unserem einzigen Herrn übereignen. Und diese Form der Umkehrbereitschaft wird wunderbar ausgedrückt in dem Psalm 51. Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten. Meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht in deinem Urteil. Rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren. In Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir. Im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Entsündige mich mit Hysop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden. Tilge all meine Frevel. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil. Mit einem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich Abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir. Befreie mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne mir die Lippen, und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du keinen Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist. Ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen. In deiner Huld, tu Gutes an Zion, bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann hast du Freude an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann opfert man Stiere auf deinem Altar. Schauen wir nun einmal in das Neue Testament hinein. Da finden wir zuerst Johannes den Täufer. Kehrt um, lautet sein erstes Wort. Er knüpft an die Predigt der Propheten, aber mit einer ganz neuen Begründung. Kehrt um, sagt er, denn das Himmelreich ist gekommen. Es ist nicht mehr nur die Hoffnung auf eine neue Zuwendung Gottes, sondern die Gewissheit, dass die verheißene Heilszeit jetzt anbricht. Das ist der Grund für den Ruf zur Umkehr, zur Hinwendung zu Gott, weil Gott sich zu dem Menschen wendet. Gott selbst ist es also, der durch sein Heilshandeln die Umkehr anstößt. In der Sendung des Messias schafft er das Heil, auf das hin sie möglich ist. Und in der Verkündigung dieses Heils entfacht er in unseren Herzen die Kraft der Sehnsucht und der Hoffnung. Das galt nicht nur damals, es gilt für uns heute noch viel mehr. Umkehr und Buße, das bedeutet nicht, dass wir uns vom Nullpunkt unserer verfahrenen Situation her beginnen, auf den Weg zu Gott zu machen, sondern es bedeutet, dass wir uns jetzt, so wie wir sind, einlassen auf das Heil, das Gott schon geschaffen hat und auf das er uns zudrängt, wo er will, dass wir unseren Widerstand und Eigensinn aufgeben, dass wir uns bewegen und dass wir uns ziehen lassen von der Sehnsucht seines Geistes in uns. Die Eigenart der Umkehrpredigt des Johannes können wir so beschreiben. Es geht um die Umkehr aller, gerade auch der Frommen, die am wenigsten meinen, sie bräuchten die Umkehr. Es geht nicht nur um eine Veränderung in einzelnen Punkten, sondern um eine radikale Wandlung des Wesens bis in die letzte Tiefe hinein. Umkehr bedeutet, dass diese Neuausrichtung bleibend ist, dass man an ihr festhält, dass sie immer mehr im Leben realisiert wird. Und schließlich heißt Umkehr auch, dass man diese innere Wandlung in einer äußeren Gerechtigkeit zeigt. Und schließlich ist die Bekehrung eine Umwandlung, die der Mensch Gott an sich vollbringen lässt. Bekehre uns, ist der Ruf. Gott, du sollst uns bekehren, du sollst das tun, was wir nicht schaffen. Und der Mensch ruft das, indem er sich unter das Zeichen der Bußtaufe gestellt hat, bei Johannes dem Täufer, so wie wir uns am Aschermittwoch unter das Zeichen des Aschenkreuzes gestellt haben. kehrt um, denn das Himmelreich ist gekommen. Mit diesen Worten beginnt auch Jesus Christus seine Predigt. Im Markus-Evangelium ist das erste Wort des Herrn überhaupt. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist gekommen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jesus sagt also, jetzt ist der Augenblick da, auf den alle bisherige Bußpredigt zulief. Und nun ist Umkehr noch viel mehr als eine Notwendigkeit. Sie ist das Ziel des gesamten Redens und Handelns, seines Lebens, Sterbens und Auferstehens, der Geistsendung, der Stiftung der Kirche und der Sakramente. Und wenn unser Beten und unser Leben nicht in sie hineinführt, dann verfehlt es seinen Sinn, dann verfehlt es Gott selbst. Noch deutlicher als Johannes sagt der Täufer, sagt Christus, die Gabe geht der Aufgabe voraus. Also, zuerst ist es Gott, der handelt, zuerst schafft er das Heil, zuerst kommt er bei uns an und danach kommt das, was wir tun. Unsere Umkehr vollzieht sich in erster Linie von dem Heil her, das uns schon geschenkt worden ist. Und deshalb vollzieht sich die Umkehr am intensivsten bei denen, die sich schon ganz intensiv zum Herrn hingewendet haben, wie bei Maria Magdalena, von der es in Johannes im Kapitel 20 heißt, da wandte sie sich um zu Jesus hin, dem sie schon zugewendet war. Und hier wird deutlich, was Umkehr im Letzten und im Tiefsten meint. Sich neu beim Namen rufen zu lassen von dem man sich nie abwenden wollte und sich bekehren zu einer neuen, tieferen Liebe zu ihm, die dann das ganze Leben erfasst, die hingeht zur Verkündigung und zum Dienst an den Brüdern und Schwestern. Umkehr setzt immer schon voraus den Glauben an Gott. Sonst haben wir keinen Maßstab für die Umkehr. Umkehren kann nur der weiß, wo er hingehört und wohin er sich kehren will. Umkehr ist dann ein ständiger Vorgang. Das hört nicht auf. Es ist die Dynamik des christlichen Lebens. Wir können auf dem Weg mit Gott und zu Gott nicht stehen bleiben. Wir müssen, ob unter Schmerzen oder nicht, immer tiefer hinein und immer höher hinauf, wie es C.S. Lewis gesagt hat. Stehen bleiben, zurückblicken, schafft Verwirrung und Angst. Wer nicht mehr rudert, treibt zurück. Es gibt einfach in unserem Verhältnis zu Gott keine Ruheposition. Umkehr meint dann nicht immer nur einen einzelnen Akt, eine einzelne Handlung, sondern Umkehr bezieht sich auf das ganze Leben. Umkehr muss immer in die Tiefe des Herzens gehen und von dort aus den Menschen und sein Leben bestimmen. Umkehr muss immer der Ausdruck einer persönlichen Hinkehr zu Gott sein. Und die besteht darin, dass man sich selbst und seinem ganzen Leben dem Herrn übergibt. Und diese innere Bereitschaft, sich selbst dem Herrn zu schenken, muss mit den äußeren Formen der Buße zusammentreffen. Und schließlich, Umkehr bedeutet nicht, dass ich selbst mich auf den Weg mache und große Anstrengungen unternehme, um später mir das Heil schenken zu lassen. Die Gabe geht der Aufgabe voraus. Umkehr vollzieht sich von dem Heil her, das Gott mir bereits geschenkt hat. Wir haben etwas betrachtet, die Umkehr, die Botschaft von der Umkehr im Alten und Neuen Testament. Und nun wollen wir etwas konkreter werden. Wir möchten gerne umkehren, wir wollen die Fastenzeit jetzt gut nutzen. Wie können wir das tun? Ich möchte zwei konkrete Schritte vorschlagen. Der erste Schritt trägt Überschrift, ein Wort des heiligen Augustinus. Aspice me ut diligam te. Schaue mich an, sodass ich dich liebe. Wer umkehren möchte, wer ein Mensch sein will, der auf den Ruf Gottes hört, der muss sich zuerst bewusst machen, dass er ein Mensch ist, der von Gott angeschaut wird. Der heilige Augustinus rät uns, vor dem Gebet innezuhalten, damit wir uns bewusst werden, dass Gott uns anschaut. Ein oder zwei Schritte vor dem Ort, wo ich zu betrachten oder mich zu besinnen habe, stelle ich mich für die Dauer eines Vaterunsers hin, indem ich den Verstand nach oben erhebe und erwäge, wie Gott, unser Herr, mich anschaut. Und jeder von uns kann diesen kurzen Akt für sich selbst gestalten, eine eigene Form finden. Man kann sich des liebenden Blickes Gottes auf viele verschiedene Weise bewusst werden. Wir können uns auf diese Weise sammeln, das Gebet kann tiefer und echter werden. Und wir sollen uns bewusst werden, Gott sieht mich voll Liebe an. Er gibt mir Ansehen. Immer soll auch ein körperlicher Ausdruck der Ehrfurcht hinzukommen, indem man sich zum Beispiel, wenn man alleine ist, hinkniet. Der Mensch besteht ja auch beim Beten, nicht nur aus Seele, sondern auch aus dem Leib. Und man kann vielleicht dann und wann auch längere Zeit ganz bewusst in diesem Anblick Gottes verharren und alles hochkommen lassen, die Freuden und Leiden, die Misserfolge und Erfolge, die Träume und Pläne, die Ängste und Wünsche und alles Gott anheimgeben. Sich bewusst werden, dass Gott mich mit Liebe und Wohlwollen anschaut, dass er sich an meinem Dasein erfreut. Ich bin der Augenblick Gottes, sagt Heinrich Schlier. Der Prophet Zephania sagt im Alten Testament, Jahwe, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein siegreicher Held. Er freut sich über dich voll Freude, er schafft sich neu in seiner Liebe, er springt auf deinetwegen in Jauchzen wie an den Tagen der Feste. Und das dürfen wir wirklich glauben und uns vorstellen, wie Gott jauchzend aufspringt, wie er unseretwegen vor Freude tanzt. Wir dürfen diese jubelnde Liebe des Herrn auskosten. Wir dürfen uns förmlich sonnen in der Wärme dieser Liebe Gottes. Wir leben unter dem Blick Gottes. Das wird auch in den Psalmen immer wieder deutlich. Zum Beispiel im Psalm 139. Denn du hast mein Inneres geschaffen, mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Ich weiß, staunenswert sind deine Werke. Als ich geformt wurde im Dunkeln, kunstvoll gewirkt in den Tiefen der Erde, waren meine Glieder dir nicht verborgen. Wie so viele andere, auch dieser Psalm, ein tief verwurzeltes, durch Generationen betender Menschen gewachsenes Wissen aus, das von Gottes Blick die göttliche Güte ausströmt. Es ist gut, unter diesem Blick zu weilen. Und wenn wir das betrachten und bedenken, dann werden wir die Angst vor Gott, die wir vielleicht in uns tragen und die oft auch verbunden ist mit dem Gedanken daran, dass Umkehr etwas Schweres und Bedrohliches ist, leichter los. Wir kennen all das Wort, ein Auge gibt's, das alles sieht, auch wenn es in finsterer Nacht geschieht. Das sind keine bedrohlichen Worte, es sind Worte der Güte. Das Reviergebet drückt es so aus. Ein Auge schaut auf uns herab, das über unserem Leben wacht. Es sieht voll Güte unser Tun vom frühen Morgen bis zur Nacht. Dabei wird nicht eine heile Welt vorgegaukelt. Auch das Böse liegt offen vor Gott. Aber nicht in dem Sinn, dass er alles weiß und wie ein großer Polizist alles notiert. Auch nicht in dem Sinn, dass alles einfach zugedeckt wird, sondern in dem Sinne, dass es vor Gott getragen wird, damit er uns davon erlösen und befreien kann. Wie es in diesem Gebetshymnus heißt, so soll, was in uns dunkel ist, was schwer uns auf dem Herzen liegt, aufbrechen unter deinem Licht und dir sich öffnen, Herr und Gott. Blick tief in unser Herz hinein, sieh unser ganzes Leben an, noch manches arge Licht in uns, was nur dein Blick erhellen kann. Umkehr bedeutet auch und gerade, das Böse, das Dunkle, die Sünde und die Schuld vor das Angesicht Gottes zu bringen. Darin ist der zweite konkrete Schritt der Umkehr, die eigenen Sünden dem Herrn schenken. Es gibt eine liebenswerte Legende vom heiligen Hieronymus, die uns diese Tatsache veranschaulicht. Als Hieronymus als junger Mann versucht, in der syrischen Wüste als Eremit zu leben, da schlägt sein Versuch fehl und er fällt in schwere Depressionen. Auf dem Höhepunkt seiner Niedergeschlagenheit soll ihm der Gekreuzigte erschienen sein. Und Hieronymus fiel sofort auf die Knie und schlug mit einer gewaltigen Geste vor die Brust. Jesus lächelt ihn vom Kreuz aus gütig an und fragt ihn: Hieronymus, was schenkst du mir? Und Hieronymus war überglücklich und wie aus der Pistole geschossen, kam die Antwort: Alles, Herr, vor allem die Einsamkeit in der Wüste, die mir so sehr zu schaffen macht. Der Herr dankt ihm freundlich und fragt nochmals: Was hast du mir noch anzubieten? Und ohne sich erst besinnen zu müssen, antwortet Hieronymus: Alles, Herr, mein Fasten, meinen Hunger und meinen Durst. Und er fügt noch hinzu, dass er vor Sonnenuntergang nichts zu sich nähme. Der Gekreuzigte drückt wiederum seinen Dank und sein Mitgefühl aus. Er hat ja selbst einige Erfahrungen mit dem Fasten in der Wüste. Doch er fragt weiter: Was schenkst du mir noch, Hieronymus? Und Hieronymus blieb niemals eine Antwort schuldig. Zuweilen wurde er sogar ein wenig redselig. Seine Nachtwachen, das Psalmengebet, die Schriftlesung. Jedes Mal dankt ihm der Gekreuzigte, hörte aber nicht auf, seine Bitte zu wiederholen. Und Hieronymus brachte es fertig, immer neue Antworten zu finden. Den Zölibat, den ich so gut ich kann lebe, den Mangel an Bequemlichkeit an diesem öden Ort, die Hitze am Tag und die Kälte in der Nacht. Doch schließlich kam er ans Ende seiner Weisheit und streckte die Waffen auf Äußerste frustriert, weil der Herr immer noch nicht zufrieden war mit einer solch eindrucksvollen Liste seiner heroischen Opfer. Dann aber wurde es sehr still in der Klause und in der ganzen syrischen Wüste, als Jesus voll Liebe auf Hieronymus schaute und sagte: Eines hast du vergessen, Hieronymus. Gib mir auch deine Sünden, damit ich sie dir vergebe. Umkehren und die Umkehr zu einer Lebenshaltung zu machen, das bedeutet nichts anderes, als sich die Vergebung Gottes schenken zu lassen und aus ihr zu leben. Die Vergebung unserer Schuld und all dessen, was dunkel ist in unserem Leben, können wir nicht selbst machen. Wir können sie uns nur schenken lassen. Und es fällt uns oft schwer, weil wir gerne alles selber in der Hand haben. Wenn Christus uns gefragt hätte: Was schenkst du mir? Hätten wir vielleicht eine andere Liste gehabt als der heilige Hieronymus. Aber auch wir wären bestimmt in der Versuchung gewesen, unsere Umkehr als eine eigene Leistung und sei es als eine fromme Leistung in den Vordergrund zu stellen. In der Fastenzeit die Umkehr zu leben und die Umkehr im ganzen Leben zur Grundhaltung zu machen, das heißt im Grunde genommen aber, ein Mensch zu sein, der aus der Vergebung Gottes heraus lebt und der weiß, dass er ein gottgeliebter Sünder ist. Nicht, weil Gott die Sünde liebt, sondern weil er uns trotz unserer Sünde liebt und deshalb Schuld und Sünde vergibt. Aspice meo diligam te, bittet der heilige Augustinus in festem Vertrauen. Schaue mich an, so dass ich dich liebe. Er zweifelt nicht an der gütigen Liebe Gottes und auch nicht darin, dass er in uns das Beste wecken wird, nämlich unsere Liebe zu ihm. Wir sind oftmals verwirrt und unsicher. Wir wissen selbst nicht, was mit uns los ist, was wir tun sollen. Wir können oft noch nicht mal in Worte fassen, was wir fühlen und empfinden. Etwas, was wir vielleicht auch aus der Beichte kennen, wenn es darum geht, das Sündenbekenntnis so zu formulieren, dass auch wirklich das gesagt wird, was wir sagen wollen. Und da tut es doch gut zu wissen, dass einer da ist, der wirklich alles über uns weiß. Dass einer da ist, der uns wirklich durchschaut mit absoluter Klarheit. Und dass dieser eine uns niemals fallen lässt, sondern in unverbrüchlicher Treue zu uns steht, so wie wir sind und nicht so, wie wir sein sollen. Wir haben gesagt, dass auch bei der Umkehr die Gabe der Aufgabe vorausgeht. Christus ist schon bei uns, bevor wir überhaupt anfangen, auf ihn zuzugehen. Gott will unsere Liebe gewinnen. Wie oft sagen wir das so dahin? Gott liebt uns. Was aber im Alten Testament über den Bund Jahwes mit seinem Volk gesagt wird, das können wir im Neuen Testament über jeden Einzelnen von uns sagen. So heißt es im Hohen Lied: Ich gehöre meinem Geliebten und ihn verlangt nach mir. Gott möchte unsere Liebe gewinnen. Er wirbt um uns. Wir sind kostbar in seinen Augen. Und in Christus können wir sehen, wie Gott uns anblickt. Denken wir nur an den Blick, mit dem er Petrus nach dessen Verrat anblickte. Ein Blick, der Liebe und Reue weckte. Anthony de Mello hat einen wunderbaren Kommentar für das Stelle des Evangeliums geschrieben. Er ist, trägt die Überschrift Jesu Blick. Ich hatte ein ziemlich gutes Verhältnis zum Herrn. Ich pflegte ihn, um Dinge zu bitten und mich mit ihm zu unterhalten, ihn zu loben und ihm zu danken. Aber ich hatte das unangenehme Gefühl, er wolle mich veranlassen, ihm in die Augen zu sehen. Und ich wollte nicht. Ich redete zwar, blickte aber weg, wenn ich spürte, dass er mich ansah. Immer sah ich weg und ich wusste warum. Ich hatte Angst, einen Vorwurf doch zu finden, wegen irgendeiner noch nicht bereuten Sünde. Ich dachte, ich würde auf eine Forderung stoßen. Irgendetwas wollte er wohl von mir. Eines Tages fasste ich Mut und blickte ihn an. Da war kein Vorwurf. Da war keine Forderung. Die Augen sagten nur, ich liebe dich. Ich blickte lange in diese Augen. Forschend blickte ich in sie hinein. Doch die einzige Botschaft lautete, ich liebe dich. Und ich ging hinaus und weinte wie Petrus.
Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb, bei uns zu Gast Kaplan Ulrich Filler aus Grevenbroich, der mit uns eine biblische Betrachtung gehalten hat zum Ruf der Umkehr, der Ruf, der ja die ganze Fastenzeit vor allem durchzieht. Wir haben zuerst festgestellt, dass es ganz allgemein menschliche Grundlagen braucht, damit wir überhaupt eine Voraussetzung haben, uns zu einer gläubigen Umkehr hinzuwenden. Dann haben wir gemeinsam Buße und Umkehr im Alten Testament betrachtet, in der es vor allem auch darum ging, dass die Propheten vor der Gefahr gewarnt haben, dass wir rein äußerlich Übungen vollziehen, ohne dass wir eine tatsächliche innere Umkehr vollziehen. Dann sind wir auf die Umkehrbotschaft im Neuen Testament gekommen. Charakteristisch dafür natürlich Johannes der Täufer, der immer wieder zur Umkehr aufruft. Und das Neue im Neuen Testament, dass wir uns einlassen auf das Heil, das Gott schon geschaffen hat und nicht, dass wir erst erhoffen und erwarten. Und am Ende ging es dann noch um die konkrete Umkehr. Die konkrete Umkehr, dass wir einfach so, wie wir sind, zu Gott kommen dürfen. So, wie wir sind mit all unseren Sünden. Auch die möchte der Herr von uns haben. Danke, Herr Kaplan Filler, für diese biblische Betrachtung so am Beginn der Fastenzeit. Herr Kaplan Filler, wir haben ganz am Anfang bei den Betrachtungen die allgemein menschlichen Grundlagen sozusagen erörtert und dabei haben Sie auch gesagt, dass dieses Nachhererkennen, dass es da wichtig ist, ein ehrliches und selbstkritisches Gespür zu entwickeln für die Wertigkeit der eigenen Worte. Kann uns denn konkret helfen, dieses selbstkritische Gespür auch zu entwickeln und sozusagen auch auszubauen?
Nun, jeder Mensch hat ja das Gewissen, der Christ sagt, es ist die innere Stimme Gottes in uns, die uns eben bei dieser Überprüfung unserer eigenen Worte und unserer Handlungen hilft. Und auch der Ungläubige vermag ja, diesem Gewissen zu folgen, zu erkennen, was gut und was schlecht ist und was redlich ist und was unredlich ist. Unsere gesamte Gesellschaft, ganz gleich in welchen Ländern, welche Länder und Kulturen wir anschauen, beruht ja auf dieser Grundlage, dass das Gute wir erkennen können und auch wir erkennen können, was das Böse ist, und sich hier dem Gewissen anzuvertrauen, ist eine wichtige und erste Grundlage dafür. Und hier merkt man immer, dass das Gewissen auch etwas ist, was nicht statisch ist und immer gleich bleibt, sondern etwas Lebendiges ist, das man üben kann, das immer sensibler und feiner wird und dass es auch etwas ist, was, wenn man es eben nicht benutzt oder es nicht beachtet, dann kann es abstumpfen, dann wird es immer schwächer und wir können noch schwerer erkennen, wie unsere Worte, unsere Handlungen, wie unser Leben eigentlich aussieht. Mhm. Und das ist ja auch eine ganz, ganz gute, konkrete Übung für jeden, gerade jetzt in der Fastenzeit, einmal sich hinzusetzen, so einen Gewissensspiegel zu nehmen. Im Gotteslob stehen ja eine ganze Reihe drin. Und einfach diese Fragen sich vorzulegen und einmal sich damit konfrontieren zu lassen und zu überlegen, wie sieht es denn in meinem eigenen Leben eigentlich aus?
Mhm. Danke. Wir haben nun eine erste Hörerin, Frau Götzen aus Düsseldorf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Frey. Grüß Gott, Herr Kapellmeister.
Grüß Gott.
Ich bedanke mich so sehr für Ihren tollen Vortrag über die Umkehr. Das ist mir zum ersten Mal, glaube ich, so richtig aufgegangen, dass wir das Geschenk bekommen von Gott. Bisher habe ich mich also 30 Jahre lang redlich bemüht, in jeder Fastenzeit durch Exerzitien und alle möglichen Sachen, Tagebücher oder Formen, dass ich doch irgendwie ja mich verbessere, umkehre, Gott wohlgefälliger lebe. Das Endergebnis war gleich null. Ich habe es nicht erreicht. 30 Jahre lang die gleiche Niete, sei ich irgendwie fast aufzugeben. Ich bin also richtig glückselig. Sie hören schon ein leichtes Ostergelächter, weil ich finde das so schön, was Sie gesagt haben. Das tut mir jetzt so wohl. Das bedeutet ja kein Fatalismus, ne? Was Sie meinten.
Nein, keines. Mhm. Im Gegenteil. Ja. Aber das ist eben ja, was Sie beschreiben, ist einfach ja, wenn ich das sagen darf, auch die Erfahrung, die viele Heilige gemacht haben, dass sie eben gesagt haben, ich versuche es und ich gehe diesen Weg und ich gebe mir Mühe, aber ich merke keine Verbesserung. Ich bleibe immer dieselbe Niete und ich kann irgendwie überhaupt gar nicht so gut sein und so heilig sein, wie ich will. Denn das ist immer das, was Gott mir schenkt. Und je mehr ich es geschenkt bekomme und je mehr ich es empfange, umso deutlicher sehe ich auch wiederum meine eigene Unvollkommenheit. Und jetzt zu erkennen, dass es nicht darauf ankommt, das selbst zu tun, sondern es Gott tun zu lassen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ohne, dass es das zu der Haltung führt, ach ja, wenn Gott sowieso alles macht, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen, dann kann ich ja tun, was ich will. Das wäre natürlich dann die falsche Schlussfolgerung daraus gezogen.
Dankeschön, Herr Kaplan. Ade an alle. Ne?
Danke, Frau Götzen, alles Gute. Ja, wiederhören.
Tschüss.
Ja, Herr Kaplan Filler, umkehren gelingt ja nur dort, wo wir uns auch wirklich der eigenen Fehler bewusst sind. Jetzt ist es aber wahrscheinlich auch so, dass jeder Mensch seinen blinden Fleck hat, wo vielleicht doch eine seiner Schwächen liegt, seine große Schwäche vielleicht, die er aber selber gar nicht mehr sieht. Was tun?
Ja, hier ist einfach, dass Sie sprechen hier eine Tatsache an, die Jesus selbst ja schon bemerkt in dem berühmten Wort, dass man immer nur den Balken im Auge des anderen sieht, den Splitter im Auge des anderen sieht, aber den Balken im eigenen Auge nicht. Das bedeutet eben wirklich, dass wir bei anderen sehr wohl feststellen, wahrnehmen können, was sie falsch machen und wo Sünden sind, dass wir aber auf uns selbst bezogen hier so etwas wie einen toten Winkel vielleicht haben, nicht, dass wir auch unsere Schuld und Sünde vielleicht gar nicht überschauen können. Und hier kann es eben sehr hilfreich sein, wenn man einmal vielleicht einen geistlichen Begleiter hat, jemanden, mit dem man regelmäßig sich unterhält und das eigene Leben durchgeht, ihn um Rat fragt und sich führen und begleiten lässt, dass also jemand anderes noch einen Blick für das eigene Leben auch hat und eben da Korrekturen auch anbringen kann. Und dass man eben auch einfach das eigene Leben, so wie man es kann, in das Sakrament der Versöhnung, in die Beichte hineinträgt. Denn hier ist es ja Gott, der unsere ganze Sünde, unsere ganze Schuld hinwegnimmt immer wieder und der uns durch seine Liebe innerlich verändert, dass wir einfach auch da sensibler werden für unsere eigenen Fehler und Sünden.
Wir haben jetzt unsere Sendung genannt, der Ruf zur Umkehr, eine biblische Betrachtung. Wenn man die biblischen Stellen zur Umkehr betrachtet, gerade auch im Alten Testament, zum Beispiel bei Ninive, da fällt auf, dass zu dieser Umkehr auch immer das Fasten dazu gehört. Ist das also ein zwingender äußerer Bestandteil?
Das Fasten ist ein wichtiger Bestandteil auch der Umkehr und der Bußgesinnung. Das kennen wir halt aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, eigentlich aus allen Zeiten auch des Christentums, dass Fasten mit dazugehört. Heute ist es freilich in der strengen vorgeschriebenen Form noch an zwei Tagen im Jahr vorgesehen, am Aschermittwoch und am Karfreitag. Es bedeutet konkret, dass man an diesen Tagen nur eine Mahlzeit zu sich nehmen soll, eine sättigende Mahlzeit, wobei zwei Stärkungen, wie es heißt, dann erlaubt sind, sodass eigentlich jeder auch ohne große Schwierigkeiten dieses Fastengebot erfüllen kann. Darüber hinaus bleibt es eigentlich für jeden eine gute Möglichkeit, das Fasten, indem man auf Nahrung ganz oder teilweise verzichtet über einen kürzeren, längeren Zeitraum, es einfach zu versuchen. Einmal, hier wird deutlich, dass wir eben auch in unserem Glauben als gläubige Menschen, in unserem Beten nicht nur aus dem Geist, aus der Seele, sondern auch unser Leib mit hineinbezogen wird. Mhm. Übrigens, das Abstinenzgebot, was es ja auch gibt, bedeutet den Verzicht auf Fleischspeisen. Das ist am Aschermittwoch und Freitag auch vorgesehen. Das ist also das Fastengebot mit einer Mahlzeit am Tag und das Abstinenzgebot, den Verzicht auf Fleisch. Und früher verpflichtet das Abstinenzgebot auch an jedem Freitag. Heute kann man den Verzicht auf Fleischspeisen auch durch ein anderes Opfer ersetzen. Aber auch hier wird eben deutlich, dass einfach auf diese Art und Weise, auf diese körperliche, materielle Art und Weise, könnte man sagen, auf etwas zu verzichten, dass einfach hier diese Bußgesinnung das ganze Jahr über in uns wach gehalten werden soll.
Der Ruf zur Umkehr, eine biblische Betrachtung. Danke, Herr Kaplan, vieler Ihnen für Ihre Gedanken und jetzt auch für die kompetente Beantwortung der Fragen. Dürfen wir Sie am Ende noch um den Segen bitten, dass es uns gelingt, diese Zeit jetzt auch gerade der Fastenzeit zu nutzen, zu einer Umkehr, wie sie dem Herrn wirklich gefällt und wie sie uns auch auf unserem Weg zum Herrn ein Stück weiterbringt.
Herzlich gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke, Herr Kaplan Filler. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren bei diesem Grundkurs des Glaubens. Sie können diesen gerne auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst 0700 75 25 75 20 oder auch eine E-Mail schreiben, cd-dienst@horeb.org. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, den Grundkurs als Podcast auf unserer Homepage zu beziehen, www.horeb.org. Ihnen alles Gute und eine gesegnete Zeit wünscht Doris Frey.